Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Rainer Volland aka Ant-Man.
Besondere Fähigkeiten.
Digitale Strategien mit Schwerpunkt Kundengewinnung und Retention. Behavior Science Kenntnisse. Tiefes Verständnis von operativen Prozessen in Unternehmen.
Superpower.
Konsequent aus der Sicht des Kunden denken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Rainer Volland. Der Rainer ist der Managing Partner von Elaboratum GmbH. Das ist das Unternehmen, das sich mit der personalisierten Ansprache und Behavioral Science Themen beschäftigt. Und genau mit ihm spreche ich heute über das Thema Behavioral Science in der End-to-End-Kundenansprache. Hallo Rainer, freut mich, dass du heute dabei bist. Wir unterhalten uns heute über das Thema Behavioral Science in der End-to-End-Kundenansprache und du bist genau der Experte, mit dem man sich über das Thema wahrscheinlich stundenlang unterhalten kann.
Ja, super Lena, freut mich auch total, dass ich hier sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf und freue mich jetzt. Stunden haben wir nicht, aber ich denke, wir kriegen auch so ziemlich viel Information rüber.
Sehr schön, sehr schön. Gut, dann lass uns mal starten mit der Standardfrage, die ich normalerweise auch stelle. Du bist der Ant-Man unter den Superhelden. Was zeichnet dich denn als diesen Superhelden in deinem Alltag aus?
Ja, der Ant-Man, der kann ja mit anderen Spezies sprechen. Also der kann ja unter anderem mit Ameisen sprechen oder auch mit Menschen sprechen. Und diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit, mit unterschiedlichsten Leuten zu sprechen, das zeichnet mich auch aus. Das habe ich in meiner Karriere sehr, sehr häufig tun können und müssen. Und ich will die nicht mit Ameisen vergleichen, die Leute, aber sind sehr unterschiedliche Spezies in Unternehmen. Wir haben die Marketeers, die Vertriebler, wir haben die Leute von BI, wir haben die IT-Leute. Und mit jedem musst du sprechen können und du musst Brücken bauen können zwischen diesen verschiedenen Welten. Und das ist das, was ich kann und was ich mein Leben lang gemacht habe.
Ja, das ist auf jeden Fall irgendwo auch ein Talent, ne? So mit verschiedenen Spezies sprechen zu können, sich in verschiedenen Lagen zu versetzen und Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, das ist auch der Kern dieses Themas, was wir auch heute besprechen, Behavioral Science, also weil der Mensch, also alles, was wir tun, eigentlich im digitalen Marketing, ist nicht für die Maschinen, nicht für Algorithmen, aber eigentlich für die Menschen und für ihre gute, positive User Experience. Dann vielleicht magst du ganz kurz für unsere Zuhörer erstmal ganz kurz erklären, was generell Behavioral Science ist, damit wir generell sozusagen den Überblick bekommen, bevor wir in die Tiefe einsteigen.
Ja, Behavioral Science ist ein sehr, sehr breites Thema. Und wie du schon gesagt hast, es geht hier um die Menschen, also um uns alle. Und es geht darum, wie wir Entscheidungen treffen als Menschen und warum wir das tun. Das ist wissenschaftlich extrem gut erforscht. Und auf dieser Wissenschaft kann man sehr stark aufbauen, um seine Digitalstrategien, aber auch die Offline-Strategien, aber auch wirklich das ganz normale Leben wesentlich zu optimieren. Denn wenn ich weiß, wie Menschen entscheiden, kann ich auch gewisse Botschaften besser formulieren, kann gewisse Kontexte schaffen, in denen die Leute einfacher entscheiden können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe am Anfang meiner Karriere User Interface Design gemacht für Mobiltelefone und die Anforderung war immer die gleiche von den Produktleuten. Die haben immer gesagt, das muss intuitiv sein. Und das ist natürlich eine tolle Anforderung, wenn man gar nicht weiß, was intuitiv bedeutet. Aber Behavioral Science kann eben erklären, was ist Intuition und wie fühlt sich das für den Menschen an und wie kann ich eine Situation schaffen, wo ich intuitiv handeln kann.
Man kennt dieses Buch Langsames Denken, Schnelles Denken und hier geht es genau darum, dass man, glaube ich, 95% seiner Entscheidungen intuitiv trifft und nur 5 rational, oder? Aber irgendwie fällt es dann schon den Unternehmen schwer, tatsächlich sich in die Nutzersicht reinzuversetzen. Warum ist denn so, hast du da vielleicht Erfahrung, die du gemacht hast, auch im Laufe deiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen?
Absolut. Also um das nochmal aufzugreifen, wir treffen 20.000 Entscheidungen pro Tag. Und 95%, wie du gesagt hast, treffen wir intuitiv und nicht mit der Ratio. Das heißt, nicht mit der Ratio, die wir brauchen, um 25 mal 14 auszurechnen. So, jetzt aber, wie du schon gesagt hast, viele Unternehmen richten sich in ihren Angeboten für den Kunden nach der Ratio aus. Also optimieren eigentlich ihre Botschaften für diese 5%. Mhm. Die nehmen wir aber sehr ungern her als Menschen.
Zu viele Ressourcen werden verbraucht, ne?
Viele Ressourcen in meinem Hirn werden verbraucht mit diesen 5%. Ich bin eigentlich faul, ich will lieber mit den 95% arbeiten. Ja. Deswegen muss der Ansatz eigentlich sein, auf die 95% zu gehen. Und warum wird das nicht gemacht? Weil es häufig auch nicht bewusst ist. Das ist ein Grund, es ist nicht bewusst, wie Menschen entscheiden. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass aus den Firmen heraus sehr stark produktzentrisch gedacht wird. Es wird produktzentrisch gedacht auf der einen Seite in Richtung, wir lieben unsere Produkte, die haben tolle Features, die muss ich unbedingt den Kunden alle erzählen. Und auf der anderen Seite, hey, wir müssen hier richtig Geld machen, wir müssen Marge machen, wir müssen die teuren Produkte verkaufen, die margenträchtigen Produkte. Aber keine dieser Sichtweisen berücksichtigt eigentlich die Bedürfnisse des Kunden. Und das ist das, was wir machen müssen, weil du hast vorher mal gesagt, wir müssen kundenfreundlich werden und die Bedürfnisse des Kunden, das müssen wir schaffen. Und wir müssen es aber matchen mit, was die Firma will. Das muss im Übereinklang sein. Dann haben wir gewonnen, weil der Kunde will am liebsten für ganz viel nichts bezahlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen natürlich auch Geld machen und Geschäft machen. Aber wenn wir das in Übereinklang bringen, Kundenbedürfnisse, Firmenbedürfnisse, dann wird ein Schuh draus.
Ja, ja. Da muss man natürlich sich sehr stark mit dem Kunden auseinandersetzen. Man muss ihn sehr stark verstehen. Das, was du gerade davor gesagt hast, mir ist tatsächlich ein Beispiel eingefallen, was ich so kenne. Also es gibt ja so E-Commerce-Anbieter, die beispielsweise bei sich am Lager relativ viele Produkte haben, ne? Und die sagen, wir wollen Personalisierung machen. Allerdings wollen sie die Personalisierung so machen, dass die dennoch die Reste ihres Lagers dann verkaufen, ja? Und so funktioniert das nicht. Also das ist irgendwie, entweder möchtest du die Reste deines Lagers verkaufen oder du möchtest deinen Kunden verstehen und ihm das anbieten, was er möchte. Ne?
Absolut korrekt. Und ich meine, es gibt natürlich Schnäppchenjäger, die lieben es, Sachen reduziert zu kaufen. Ja? Mhm. Ob man das aus Nachhaltigkeitsgründen unterstützen sollte, ist was anderes. Weil wenn ich nur was kaufe, weil es billig ist oder günstiger ist, dann ist es nicht häufig das, was ich wirklich brauche. Aber natürlich könnte man da auch ein gewisses Kundenbedürfnis befriedigen, ja, wenn man die entsprechend anspricht.
Und vielleicht nochmal in das richtig wichtige Thema einsteigen, also dieses Kundenverständnis. Wie kann ich überhaupt verstehen, was der Kunde will? Also es gibt ja unglaublich viele Disziplinen dazu, ja, so Forschungsmethoden und Co. Aber wie kann man sich da beispielsweise im E-Commerce und digitalen Marketing fokussieren?
Wie ich schon gesagt habe, die Wissenschaft ist ja diejenige festzustellen, warum ich bestimmte Entscheidungen treffe. Und das basiert alles auf sogenannten Behavior Patterns. Das sind verhaltenspsychologische Grundmuster, die wir alle in unseren Köpfen haben und die sozusagen vorprogrammiert sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du auf die Straße gehst, Lena, und du siehst zwei Leute und die gucken irgendwie so schräg hoch auf irgendein Hausdach, was machst du dann? Du guckst da automatisch auch hin. Du müsstest dich geistig zwingen, das nicht zu tun. Dieser Effekt, sehr gut erforscht, nennt sich Gaze Cueing und heißt, ich leite mit meinem Blick die Leute irgendwo hin.
Entschuldigung, vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage. Es gibt doch im Conversion-Bereich, glaube ich, auch so ein Best Practice, dass du, wenn du Banner gestaltest, dann muss diese Person, die auf dem Banner abgebildet ist, muss sie in eine bestimmte Richtung gucken, wo die Botschaft ist, oder? Hat es auch mit diesem Behavior-Pattern zu tun?
Ja, das ist super, dass du das sagst, weil ich bringe meistens diese zwei Beispiele zusammen, um das zu unterscheiden. Wenn ich ein Banner schalte, würde ich zum Beispiel Gaze Cueing nicht benutzen.
Aha, okay.
Warum? Weil ich will ja, dass die Leute auf den Banner gucken und nicht auf den Text, den sie eigentlich lesen wollen. Mhm. Wie kann ich also es schaffen, dass jemand auf einen Banner guckt? Und dazu gibt es einen anderen Effekt, ein anderes Pattern, das nennt sich Facial Distraction. Mhm. Und das funktioniert so, dass wir sehr stark reagieren, wenn wir sehen, uns sieht jemand an, uns guckt jemand in die Augen. Das heißt, gut ist es, ein Visual zu haben, wo dich jemand direkt ansieht. Von dem wirst du abgelenkt, ja, und guckst ihn, warum guckt mich denn der oder die an? Und dann klickst du und kommst auf eine Landingpage. Wenn du auf der Landingpage bist, dann ist Facial Distraction nicht das Richtige. Weil du bist ja nicht das Visual, du bist nicht, dass der Kunde das Visual anguckt. Du willst, dass der Kunde in Richtung CTA gelenkt wird. Dann nimmst du ein Visual, das diesen Gaze-Queuing-Effekt aufnimmt. Also jemanden, der in Richtung CTA guckt und dich automatisch leitet. Und so spielen diese Patterns zusammen in der Journey. Und man muss eben eine große Erfahrung haben, wo setze ich eigentlich was ein, um diese Journey intuitiv zu gestalten und für den Nutzer angenehm zu gestalten.
Wie gewinnt man eigentlich diese Erfahrung als Marketeer? Weil das ist schon ein Prozess. Du musst wahrscheinlich mehrere Tests durchgemacht haben. Du musst ein paar Bücher durchgelesen haben. Das berühmte Buch von Philipp. Ach, der Nachname fällt mir gerade leider nicht ein. Von Psy-Conversion. Also das ist echt ein sehr umfassendes Buch zu diesem Thema. Vielleicht, also wie werde ich zum Behavior Patterns Spezialisten innerhalb der Journey?
Also das Buch ist ein sehr, sehr guter Start für alle, die im digitalen Bereich arbeiten. Psy-Conversion kann ich extrem empfehlen. Dort werden 117 Patterns beschrieben auf ihre Anwendung im digitalen Umfeld. Das ist aber natürlich wie alles, was ich aus Büchern lese, erstmal eine Trockenübung. Ja, dann habe ich so ein theoretisches Fundament. Wirklich erlernen kann ich es tatsächlich nur, wenn ich mich schulen lasse und wenn ich in den Projekten arbeite und es ausprobiere und einsetze. Nur dann werde ich wirklich gut und kriege eine... Das ist wie beim Sport. Ich muss trainieren, muss immer wieder die Patterns einsetzen, werde auch immer wieder überrascht. Denn glücklicherweise können wir Leute ja nicht programmieren. Ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir nicht sagen können, wenn wir die und die Pattern einsetzen, sagt dir, deine Conversion geht 50% hoch oder 80% hoch. Das können wir nicht. Wir haben ein gutes Gefühl dafür, was funktioniert. Und der erste Wurf ist immer schon sehr gut. Trotzdem auch hier Standard vorgehen, testen, 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 bei Kampagnen, ABC-Tests, auch bei Webseiten unterschiedliche Tests und dann gucken, was funktioniert und wo muss man auch nochmal nachjustieren.
Mhm. Ihr macht auch bei Elaboratum, macht ihr spezielle Kunden-Workshops zu diesem Thema. Vielleicht magst du ganz kurz was dazu sagen, also wie geht ihr da vor, damit wir einfach generell wissen, was wäre der erste Schritt, um das Thema anzugehen?
Ja, das machen wir wirklich sehr gerne. Und zwar nehmen wir uns normalerweise einen speziellen Use Case. Also unsere Kunden sagen, hier, wir haben in der Strecke oder bei der Kampagne haben wir ein Problem gerade. Das würden wir jetzt gerne mal untersuchen, mit Hilfe von Behavioral Design, das zu verbessern. Dann gehen wir froh vor, dass wir einen Workshop machen, wo wir mit dem Kunden zusammen die Customer Journey gestalten. Also wirklich mal gucken, wie sieht die aus und wo gibt es Abbrüche. Eine sogenannte Engpassanalyse machen. Da werden wir auch aufzeichnen, was sind denn jeweils die Kundenbedürfnisse in den einzelnen Phasen, was sind die Bedürfnisse der Firma, wie ich vorher schon gesagt habe, wo sind die Abbrüche. Und dann werden wir gemeinschaftlich Hypothesen erstellen. Was ist die Hypothese, warum hier abgebrochen wird? Welches Behavioral Pattern könnte dahinter liegen? Also zum Beispiel gibt es Patterns wie Cognitive Ease. Ja? Was einfach ist, ist gut. Viele Warnkörbe zum Beispiel sind extrem komplex und dann kann ich hier noch was reinklicken und da noch was rauswerfen und da einen Gutschein eingeben. Das ist nicht gut, ja, das ist zu komplex für die Kunden. Das könnte eine Hypothese dann sein, wir müssen diesen Warnkorb vereinfachen. Mhm. Und dann kann ich dieses Thema eben auch nehmen und sagen, okay, wie vereinfache ich diesen Warnkorb? Ich habe nicht mehr fünf verschiedene Möglichkeiten, sondern nur noch eins. Und dann setze ich auch wieder Behavioral Patterns ein, um die Wahrscheinlichkeit, dass der Warenkorb dann auch in Richtung Kasse führt und abgeschlossen wird zum Checkout, zu erhöhen. Das würden wir dann machen, also diese Hypothesen aufbauen. Und dann konzipieren wir tatsächlich die einzelnen Touchpoints neu. Mhm. Ja, mit dem Team des Kunden. Und das Schöne ist, Wir machen das normalerweise in 2 Workshops, eine Woche Pause dazwischen, dass wir am Schluss wirklich was haben, womit der Kunde weiterarbeiten kann. Ja, meistens sind das klickbare Mockups wirklich in High-Fidelity-Modus. Und damit können die Leute weiterarbeiten, die Kunden weiterarbeiten, wenn sie wollen. Wir machen es natürlich auch gerne, das Umsetzen. Und dann ja, hoffentlich auch erfolgreich sein, wie ein großes Energieunternehmen in München, das sogar eine Auszeichnung dafür bekommen hat, für die neue Antragsstrecke.
Stimmt, wir haben tatsächlich unter anderem mit eurer Hilfe diese Auszeichnung bekommen für den besten OVA, das stimmt. vielleicht nochmal eine kurze Frage, also das ist ein mega systematisches Vorgehen, also ich liebe überhaupt die Struktur bei solchen Vorgehen, also es ist natürlich immer ganz gut, gleich einzusteigen und zu testen, aber sich davor Gedanken machen, macht definitiv Sinn. Und da habe ich eine Frage zum Thema Customer Journey, weil du gerade jetzt das Thema, das Stichwort genannt hast, wir schauen uns die Customer Journey an. Ja? Ist es so, dass ihr die Wunsch-Customer Journey von dem Unternehmen euch anschaut, sprich beispielsweise, weiß ich was, also das Unternehmen denkt, aha, jemand kommt auf meine Seite und dann klickt er auf den Pfad, wo er sich informiert und dann kommt er zum Warenkorb etc. pp. Oder schaut ihr euch verschiedene Personas an und dann sagt ihr, okay, je nach Individuum ist diese Customer Journey unterschiedlich und somit muss ich ja auch wahrscheinlich nicht nur eine Customer Journey mir anschauen, je nach Zielgruppe, die ich bedienen möchte, sondern ich muss mehrere Customer Journeys mir anschauen.
Da stecken schon 2 Fragen drin. Vielleicht die erste Frage, welche Journey gucken wir uns an?
Ja.
Natürlich gucken wir uns erstmal die Journey an, die da ist. Es gibt ja eine existierende und würden daraus aber eine modifizierte bauen, wo wir teilweise auch wirklich Phasen abkürzen, überspringen, weglassen, um es zu vereinfachen. Und das, was du gesagt hast, welche Zielgruppen, welche Personas nehme ich denn als Grundlage für das ganze Design, das steht tatsächlich ganz am Anfang. Da ist es häufig so, es gibt entweder keine oder sehr generische Zielgruppen, was auch okay ist, weil oft ist es ja so, dass die Funnels, die Produktdetailseiten gar nicht so stark personalisiert werden können, auch vom Technischen her. Wenn das möglich ist und man hat verschiedene Personas, dann sind wir sehr glücklich. Dann können wir das auch für unterschiedliche Personas machen, für unterschiedliche Zielgruppen. Die müssen aber natürlich sinnvoll gestaltet sein, diese Zielgruppen und die Personas und die Technologie dahinter, um die Leute zu identifizieren. Und dann auch die richtigen Inhalte auszuspielen, die muss natürlich auch vorhanden sein.
Kurze Frage vielleicht nochmal zum Thema Persona, weil es gibt so viele Meinungen zu diesem Thema. Ich hatte auch schon mal in meinen Vorgesprächen, also beziehungsweise in meinen Vorfolgen zum Thema Content Marketing oder Affiliate Marketing, verschiedene Diskussionen rund um das Thema Persona. Wie sieht aus deiner Sicht eine ideale Persona oder Zielgruppengestaltung aus? So, dass ich damit gut effektiv arbeiten kann in allen möglichen Kanälen?
Das ist eine ganz hervorragende Frage, denn es gibt ja auch sehr viel Ablehnung gegenüber Personas. Es gibt viele Leute, die sagen, geh mir bloß weg mit Personas.
Ja, ja.
Das kommt natürlich daraus, dass viele Personas heißen hier, das ist Herbert Müller, der wohnt in der Vorstadt, hat einen Hund und ist 43. Damit kann ich natürlich überhaupt nichts anfangen. Das hilft mir nicht. Und es ist auch nicht die Wahrheit, die aus Daten erzeugt wird. Mhm. Eine gute Persona ist empirisch erhoben und mit Daten unterfüttert. Also die besten Personas, die ich bisher gesehen habe, sind so entstanden, dass man die Datenbasis, die man hat, also Kundendaten, dass man die segmentiert, ja, die BI-Abteilung, Segmente bildet und die nochmal anreichert mit einer MAFO, wo ich ganz speziell auch psychografische Faktoren abfrage. Ist das ein ängstlicher Mensch, abenteuerlustig, sportlich, bequem, diese Dinge. Denn ich kann mir ja genauso gut einen 50-jährigen Familienvater vorstellen, der so ein Couch-Potato ist, oder einen, der Extremsportler ist. Die muss ich komplett anders ansprechen. Deswegen bringt mir Demografie eigentlich relativ wenig. Ich brauche Daten unten drunter. Und die Persona ist eigentlich nur die Visualisierung von Segmenten, die ich aus diesen Daten erschaffe.
Ja, ihr habt doch so ein schönes Beispiel immer bei euch in Blogartikeln, auch Prince of Walls und Prince of Darkness Vergleich, ne?
Ja, genau.
Magst du das vielleicht erläutern? Also das ist echt, dann finde ich immer ganz, ganz treffend, ja.
Ja, das ist der Prince of Wales, ja. Prince Charles kennt jeder. Der ist über 60, wohnt in England in einem Schloss und ist sehr reich. Und das Gleiche trifft aber auch auf den Prince of Darkness zu, Ozzy Osbourne. Der wohnt auch in England, ist über 60 und sehr reich. Und dieses Beispiel zeigt eben immer sehr, sehr gut, dass Demografie nichts aussagt. Weil ich glaube, dass ich Ozzy Osbourne ein bisschen anders ansprechen muss wie Prince Charles.
Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht im Performance-Marketing, dass solche demografischen Themen, ja, oder die Personas, die rein aus Demografie oder rein aus psychografischen Faktoren gar nicht so richtig funktionieren. Weil du hast im Performance-Marketing vor allem nicht so die Möglichkeiten, auf eine Persona anhand von diesen Faktoren, wie beispielsweise ist jemand verheiratet, nicht verheiratet, gut, mittlerweile schon, ja, also es gibt ja so Erlebnisse oder Lebensereignisse, so ist das korrekt, bei Google AdWords, wo du auf solche Sachen auch targeten kannst. Aber grundsätzlich mit so einer rein Marketing-Persona kannst du schlecht im Bereich Conversion-Optimierung und im Bereich Performance-Marketing arbeiten. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen eben so, du hast ja auch ein gutes Stichwort genannt, dass man eben zwei Herangehensweisen angehen muss. Also erstens, ich aggregiere die Daten aus meinen BI-Systemen, also aus dem alles, was ich im Unternehmen bekommen kann, und dann matche ich das mit MAFO oder halt psychografischen Faktoren beziehungsweise Customer Experience Erkenntnissen. Und die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, wie häufig findet das auch in Unternehmen statt, dass genau solche Themen agil, crossfunktional angegangen werden? Und was muss man tun, damit es einfach besser funktioniert? Sind wieder drei Fragen in einer, aber vielleicht können wir sie durchgehen, ja.
Also meine Erfahrung ist leider sehr, sehr selten. Also wir haben in unserem Kundenstamm glücklicherweise zwei tolle Kunden, die das gemacht haben. Und damit kann ich vielleicht auch beantworten, wann funktioniert es. Der eine Kunde, da war das so, dass sie einen genialen Bereichsleiter für BI hatten, beziehungsweise der kam aus dem BI-Bereich, war dann aber für die Bestandskunden zuständig. Das heißt, der hat auch wieder diese Brücke gebaut zwischen, was kann ich mit Daten alles machen und wofür benutze ich die eigentlich im Bestandskundenbereich. Und der hatte selber diese Idee dieser Segmentierung. Und wir haben ihm aus dieser Segmentierung nochmal gesagt, wir brauchen diese psychografischen Daten, die MAFO nochmal angeholt und dann die Personas gebaut. Also da war jemand an der richtigen Stelle mit dem richtigen Wissen. Und das andere Beispiel, das ist ein Online-Broker, ein sehr großer, da sind wir direkt am Management dran. Und das Management hat verstanden, dass sie ihre Kunden viel besser verstehen müssen. Ja, wir haben erst Behavioral Design-Projekte dort gemacht, die sind in diese Denke, in diese Kunden-Denke reingekommen, kundenzentrierte Denke reingekommen. Und dann haben wir ihnen gesagt, nachdem wir schon wirklich jetzt auch ein halbes, dreiviertel Jahr für sie arbeiten, und sie sehr überzeugt sind, ihr braucht solche empirischen Personas. Und dann, wenn man das Management überzeugt hat, dann geht es natürlich auch in den Rest des Unternehmens ganz gut rein. Also das waren jetzt zwei konkrete Beispiele, wie es gelingen kann.
Und was wäre der ideale Team-Setup aus deiner Sicht bei so einem Thema?
Ja, das Wort, was wahrscheinlich hier immer fällt, cross-funktional. Ja. Das heißt, ich brauche eigentlich Leute aus den Marketingbereichen, Produktbereich, BI, auch die Technik, wenn es darum geht, dass wir wirklich Kunden erkennen und dann entsprechend ausspielen. Das hat auch immer eine Technologiekomponente dahinter. Ich nenne jetzt mal Digital Asset Management oder On-Site-Bewegungsdaten verkoppeln und.
Und vom Prozess her, wie würde man das gegebenenfalls angehen, wenn du sagst, du hast schon zwei praktische Beispiele, wie kann ich so ein Thema im Unternehmen anstoßen, damit es auch funktioniert? Also ist es tatsächlich der Weg, dass ich erstmal zum Management gehe und sage, hey, also wir brauchen das Thema, könnt ihr uns bitte helfen, ein Team zusammenzusetzen? Oder was wäre vielleicht der Prozess, der aus dem Team heraus entstehen kann und wie könnte man das zumindest in der ersten Anfangsphase angehen, sodass dann das ganze Thema ins Rollen kommt?
Ein einfacher Tipp von meiner Seite: versucht erstmal relativ schnell etwas zu erzeugen unter dem Einsatz von Behavioral Design, um gewisse KPIs, wirtschaftliche Kennzahlen schnell nach oben zu treiben. Mhm. Mhm. Ja, sei es Marketingkosten runterbringen oder Conversion Rate hochbringen oder Kundenzufriedenheit hochbringen, irgendwas, was ich messen kann. Und mit diesem Erfolg in der Tasche kann man dann eher zum Management gehen und etwas wie, wir brauchen jetzt Personas und wir müssen auch unsere Prozesse danach ausrichten und Kampagnen sollten bitte auf Zielgruppen ausgerichtet sein, dann einfordern. Ja. Erstmal beweisen, dass es funktioniert. Mhm. Wenn dann der Glaube da ist, hat man viel größere Chancen.
Es ist halt die Frage, welche Größe das haben sollte, ja, so ein Projekt. Ist es im Rahmen einer großen Kampagne oder so einer kleinen Anpassung auf der Seite? Also was ist dein Gefühl?
Ja, es ist natürlich, hängt immer davon ab, was habe ich für eine Ausgangsposition, was kann ich, was traue ich mich auch zu tun, was habe ich für Möglichkeiten. Die Guerilla-Taktik ist die kleine Kampagne. Besser ist es natürlich, ich setze es größer auf. Dann brauche ich aber schon ein bisschen Support, ja, weil ich brauche gewisse Budgets. Mhm. Ich muss es auf jeden Fall vertesten, sonst kann ich es nicht beweisen, dass es funktioniert. Also brauche immer AB-Tests dazu. Und was eben sehr gut ist, auch in der Überzeugung, ist die Visualisierung. Also wir haben das häufig so gemacht, dass wir gesagt haben, guck mal, das ist eure Standardkampagne. Die sieht so aus. Und das wäre die Kampagne angepasst an eine Persona, die so und so beschrieben ist. Und dann haben wir 10, 15 verschiedene Behavioral Patterns aufgelistet und genau beschrieben, warum diese Kampagne besser performen wird. Aha. Und tatsächlich ist das auch im Management sehr einfach zu transportieren, weil wie dieses Beispiel mit dem Gaze Queuing vorher, kann man x Beispiele bringen, die jeder auch kennt. Aha. Ja, zum Beispiel gibt es ein Pattern, das nennt sich Hobson's Choice Plus One. Ich nehme nicht nur ein CTA, sondern zwei. Mhm. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer davon gedrückt wird, sehr viel höher ist, als wenn ich nur einen habe. Mhm. Wir haben so eine Aversion dagegen, uns sofort zu entscheiden. Wir hätten immer gerne die Wahl. Mhm. Gutes Beispiel. Und dann wieder die Überleitung zum Management. Wie können die das verstehen, dass das so ist? Welcher Kellner wird erfolgreicher sein im Upselling von einem Nachtisch oder einem Kaffee? Der sagt, wollen Sie noch einen Kaffee? Oder der sagt, wollen Sie lieber einen Kaffee oder einen Kuchen zum Nachtisch? Mhm. Und das kann jeder verstehen sofort.
Ja, ja, ja.
Wenn man so krass mit diesen Beispielen arbeitet, kriegt man auch das Management sehr gut auf die Seite.
Mhm. Okay, aber sprich, wenn ich so jetzt mal an eine Kampagne denke, es geht darum, dass man zwei Optionen hat, aber nicht, dass man irgendwie zwei Call to Actions untereinander hat oder sowas, ne?
Genau, man muss zwei Optionen haben. Okay. Man muss zwei Optionen haben, um weiterzugehen. Das habe ich natürlich nicht in dem Werbemittel auf Page. Mhm. Habe ich meistens auf der Landingpage dann. Und das kann im Extremfall sogar auf dieselbe Seite weiterleiten. Ja, ob ich sage, ich will mehr Informationen oder ich will abschließen. Es kann im Prinzip beides auf die Produktdetailseite laufen, weil da kriege ich auch mehr Informationen. Aber wichtig ist eben, die Auswahl zu geben.
Okay, alles klar. Wir haben jetzt sehr stark über Kampagnen gesprochen. Vielleicht, wenn wir so an Produktdesigns oder Product Launches denken, was wäre da die richtige Methode, so ein Behavior Science einzusetzen? Ich habe das einfach so erlebt. Viele Produkte werden gelauncht, ohne sich davor auch Gedanken zu machen, beziehungsweise man denkt, okay, wow, also der Markt entwickelt sich jetzt so, wir müssen unbedingt jetzt auch mit einsteigen. Da wird ein Produkt rausgebracht und davor ist es auch ja irgendwo eine Lücke, möchte mein Kunde das haben oder nicht? Ne? Also was würdest du hier empfehlen?
Den zentralen Punkt schon angesprochen, möchte mein Kunde das haben oder nicht?
Ja.
Und das wird häufig, ehrlich gesagt, in neuen Produktentwicklungen vergessen.
Ja.
Weil man ist begeistert von einer Idee, die man hat. Man ist begeistert von den Features. Man baut das Produkt und dann bringt man es in den Markt. Viel, viel wichtiger ist natürlich vorher zu gucken, gibt es überhaupt dieses Kundenbedürfnis nach diesem Produkt? Und ich habe im Buchtipp, habe ich ja The Mum-Test mit aufgeführt von Rob Fitzpatrick. Mhm. Das ist ein ganz dünnes Büchlein, aber das ist sehr, sehr schlau geschrieben. Denn da geht es darum, wie kann ich eigentlich einen Kunden befragen, ob er etwas haben möchte. Mhm. Und wenn ich sage, möchtest du gerne dieses neue Produkt, was dir Problem XY löst, ja, dann wird er wahrscheinlich sagen, ah ja, finde ich gut. Das ist nicht gut, so zu fragen. Der Trick ist eigentlich, immer nach hinten zu fragen. Hattest du schon mal konkret folgendes Problem? Wie hast du dieses Problem gelöst? Mhm. Wenn die Antwort ist, ich habe dieses Problem gehabt, die Antwort dann ist, ja, ich muss es eigentlich nicht lösen, weil so schlimm ist es auch nicht, dann kannst du eigentlich schon, brauchst du kein Produkt dafür zu bauen, du löst kein echtes Bedürfnis. Wenn aber geantwortet wird, ich habe mir 2 Wochen den Kopf zerbrochen, wie ich das hinkriege und habe es jetzt folgendermaßen gemacht, bin aber nicht ganz zufrieden, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also immer nach hinten fragen, echte Ereignisse, was ist wirklich passiert, dann kann einem keiner mit, ja, würde ich mir auch, könnte ich mir gut vorstellen, antworten, das bringt dir gar nichts.
Okay, also sprich, den Kunden erstmal verstehen, ihn fragen und erst dann das Produkt bilden. Würde auch so eine Methode wie Design Thinking hier helfen? Also ich habe auch schon damit mal gearbeitet, so dass man erstmal so die ganzen Pains, Gains versteht so und Co., also Customer Jobs entwickelt. Ist es auch der richtige Weg, um das Produkt zu gestalten?
Das ist im Prinzip die Methodik, um das zu strukturieren, dieses Vorgeben, nämlich aus Kundensicht zu denken. Und wirklich erstmal sich im Problemraum aufzuhalten. Das ist ja der Trick von Design Thinking. Ihr kennt vielleicht alle den Double Diamond. Der erste Diamant ist ja nur der Problemraum. Mhm. Und den Fehler, den wir häufig machen, ist, wir springen sofort zur Lösung. Weil wir wollen ja gerne lösen, wir finden es toll, was Lösungen zu bauen.
Ich finde, ich hatte solche Workshops schon mal mitgemacht und ich finde, es ist einfach super schwer. Also das ist einfach irgendwie so der Kopf funktioniert einfach so nicht. Ne? Ich musste immer wieder mal auch die Workshop-Teilnehmer dann zurückbringen und sagen, hey Leute, lass uns erstmal über das Problem nachdenken und nicht über die Lösung, weil du automatisch eigentlich anstatt des Problems eine Lösung rausspuckst. Ne? Das ist echt mega schwierig, da muss man sich stark disziplinieren. Ja.
Genau, und das ist genau der Punkt, ich muss diesen Problemraum. Und woher weiß ich denn, was ein Kunde für ein Problem hat, wenn ich ihn vorher nicht gefragt habe? Ja. Ja? Klar kann ich Hypothesen formulieren, das ist wichtig. Da muss ich aber gucken, dass ich diese Hypothesen verifiziere, bevor ich in die Lösung gehe. Weil in der Lösung baue ich dann vielleicht was, gebe schon Geld aus für etwas, wo es überhaupt kein Problem gibt, kein Bedürfnis im Markt gibt. Noch vielleicht noch zum Thema Produktdesign aus Kundensicht, was häufig dann auch noch, also selbst wenn man ein Produkt hat, wo es ein Bedürfnis für gibt, was häufig falsch gemacht wird, sich nicht zu überlegen, wie ich das nachher verkaufen möchte. Es gibt Produkte, das hatten wir auch gerade kürzlich in einem Projekt, wo bestimmte Features sehr komisch kombiniert sind mit zum Beispiel der Anzahl der Geräte, auf denen ich, es ging um eine Sicherheitslösung für Handys und Rechner, also so eine Cybersecurity-Lösung. Und da war es so, da war die Anzahl der Geräte verkoppelt mit Produktfeatures. Und es ist ja irgendwie komisch, wenn ich mindestens 5 Geräte kaufen muss, also diese Lizenz für 5 Geräte, um ein bestimmtes Feature zu bekommen, ja, um nochmal so ein extra Feature zu bekommen. Das macht keinen Sinn aus Kundensicht. Ja. Ich will dieses Feature, dann zahle ich vielleicht sogar dafür oder nicht. Aber ich will nicht 5 Geräte oder 3, damit ich das bekomme oder nicht bekomme. Und das muss man beim Produktdesign unbedingt beachten. Wie bringe ich es eigentlich nachher rüber beim Kunden?
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wir haben jetzt leider nicht so viel Zeit, jetzt mal so tief in das Thema einzusteigen. Deswegen möchte ich über einen aktuellen Trend nochmal sprechen. Und zwar über KI-gesteuerte Personalisierung, beziehungsweise wie kann ich eine 1:1 Kommunikation mit Hilfe der aktuellen Technologien gestalten? Ne? Wie kann es gelingen, dass ich einen guten Marktag, beziehungsweise einen guten Tool-Setup habe, um meine ganzen methodischen Herangehensweisen zu unterstützen?
Da gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Der heilige Gral ist ja sozusagen eine 1:1 Ansprache des Kunden zu haben, sei es bei Kampagnen, da ist es vielleicht sogar noch einfacher. Aber wenn ein Kunde auf die Webseite kommt, diesen Kunden zu erkennen und dann personalisiert genau das Richtige auszuspielen. Das ist so der heilige Gral. Und das zu erreichen, gibt es unterschiedliche Methoden. Wo aktuell die Technologie am weitesten ist, ist das Thema On-Site-Bewegungsdaten mit Bestandskundendaten zu verknüpfen, daraus Segmente zu bilden und dann anhand der Bewegungsdaten irgendwann zu erkennen, ja, ziemlich sicher ist das jemand aus dem Segment X. Deswegen zeige ich jetzt das Produkt an oder ich zeige diese Botschaft an und personalisiere. Das ist so Stand der Technik, wobei das auch schon herausfordernd für viele Firmen ist, das einzuführen. Hat auch sehr viel mit Datenschutz natürlich zu tun. Das, wo es hingehen wird, ist tatsächlich auch eine KI-Komponente dahinter, die selbst lernt. Da gibt es auch Beispiele. Wir arbeiten mit einem Startup zusammen, das abhängig von den On-Site-Bewegungsdaten automatisiert auf Behavioral Design basierende Trigger für den Kunden auszuspielen. Das funktioniert sehr gut im E-Commerce, wenn ich viel Traffic habe. Da wird automatisiert, werden Segmente gebildet, und zwar nur anhand der Bewegungsdaten. Und dann werden diese Trigger ausgespielt und sofort die Wirkung überprüft. Damit lernt die KI automatisch, funktioniert oder funktioniert nicht. Ja, Trigger können sein, Aufkleber wie Bestseller, am meisten angeschaut, am wenigsten retourniert, sowas in der Richtung. Mhm. Und daraus lernt die KI eben, was funktioniert, was nicht. Es gibt immer eine Kontrollinstanz, sodass man sehen kann, ist das optimierte System besser als die Kontrollinstanz, wo nichts ausgespielt wird oder eben nicht. Und so gesehen hat die KI, eine KI braucht ja ein Feedback, ja, ob sie gut ist oder nicht gut ist, um lernen zu können. Und dadurch, dass ich sehen kann, bin ich besser als die Kontrollinstanz oder nicht, konvertiere ich besser oder nicht, habe ich weniger Retouren oder nicht, kann diese KI eben automatisch lernen.
Und wie kann ich überhaupt diese ganzen Technologien in meinen aktuellen Toolsetup einbinden? Ich nehme ein Beispiel. Ich bin schon fortgeschritten im Bereich Personalisierung. Ich habe auch ein Tool für die Journey Orchestration, sprich beispielsweise, also ohne irgendwie jetzt mal eine große Werbung für Adobe zu machen, zum Beispiel, ich arbeite mit Adobe Test and Target Premium für das Thema Personalisierung. Ich arbeite mit Adobe Tech Stack für das Thema Orchestration. Wie kann ich noch weiter diese ganzen Tools einbinden in diesen ganzen Komplex? Wie gehe ich da am besten heran, um zu verstehen, was ich überhaupt brauche? Weil es gibt unglaublich wie viele Tools auf dem Markt?
Super Frage und auch super Brücke eigentlich zu dem, was wir vorher besprochen haben. Bewegen wir uns im Lösungsraum oder im Problemraum? Wir sollten auf jeden Fall immer erst nochmal in den Problemraum gucken und sagen, was will ich eigentlich erreichen? Mhm. Wo ist gerade mein Problem? Mhm. Ja, viele Probleme entstehen ja gerade durch den Wegfall der Third-Party-Cookies. Ich brauche eine First-Party-Datenstrategie, die ich aufbauen muss. Daraus sollte ich mir eigentlich ein gewisses Zielbild bauen. Wo will ich eigentlich hin? Und das auch ganz gut beschreiben. Ja, ich will On-Site mit Bewegungsdaten, mit Bestandskundendaten verknüpfen können, um zielgerichtet ausspielen zu können. Will ich das nur in Kampagne machen oder will ich das auch auf der Webseite machen? Was ist eigentlich mein Ziel? Mhm. Dann würde ich mir angucken, wie ist meine Architektur heute, was kann ich damit machen? Und daraus würde ich dann ableiten, okay, welche Systeme brauche ich eigentlich in Zukunft gar nicht mehr? Das ist nämlich auch ziemlich wichtig, was kann ich mal weglassen? Mhm. Und welche habe ich heute nicht, die ich aber eigentlich bräuchte? Mhm. Und dann kann ich überlegen, welcher Systemanbieter ist eigentlich der richtige für mich? Also wir machen das momentan recht häufig, so ein Vorgehen, so eine Bestandsanalyse, einen Future Stack aufzubauen, und dann wirklich auch in die Systemauswahl zu gehen. Und ich denke, ein System, was uns jetzt beiden auf der Zunge liegt, ist natürlich das Thema CDP, ja. Customer Data Platform. Die wird ja sehr stark gehandelt als, das ist der Topf, der alle Datentöpfe zusammenbringen kann und aus dem ich dann richtig schöpfen kann, um die Kunden gezielt anzusprechen, um diese Daten auch zu aktivieren. Und die gibt es eben von verschiedensten Herstellern und da muss man gucken, ist Tealium für mich richtig, Adobe oder ist es ein anderes System? Alle haben Vor- und Nachteile, Tilium kommt halt erst im Tracking, Adobe eher aus der Vermarktung. Aber sie nähern sich konstant auch irgendwo an. Mhm. Die bauen ja alle und entwickeln sich weiter. Und deswegen, da muss man immer auf der Höhe der Zeit sein und gucken, was geht denn aktuell und was geht vielleicht auch nicht und was geht aber vielleicht schon in einem Jahr.
Vielleicht nochmal dazu eine kurze Frage, so eine provokante Frage. Braucht man grundsätzlich eine CDP oder nicht? Das ist die Frage, die sich jetzt aktuell jeder stellt, weil die CDP-Anbieter, die laufen überall rum und sagen, hey, ihr braucht unbedingt eine CDP, unter anderem aufgrund von Wegfall von Third-Party-Data. Ihr müsst eher First-Party-Data aufbauen und diese orchestrieren. Was ist generell so dein Eindruck bzw. deine Empfehlung?
Da würde ich nochmal sagen, wenn ich mir ein Zielbild aufgestellt habe, was ich erreichen will, werde ich daraus relativ schnell ableiten können, ob ich für mich eine CDP relevant ist oder nicht nach vorne hin. Aber mal so ganz pauschal gesagt, ist eine CDP natürlich nichts, was ich jetzt ein kleiner Händler irgendwo in den Keller stellen sollte. Dafür sind die auch ein bisschen zu teuer und zu aufwendig in der Pflege. Ich muss das ja unterhalten. Ich muss auch in der Einführung einer CDP sehr viel tun in Richtung Legal, Datenschutz, Opt-in muss ich umstellen, ja, Consent Management und so weiter. Das hat ja einen riesen Rattenschwanz. Zieht das ja nach sich. Für große Firmen mit vielen Kunden sehe ich aber durchaus die Tendenz, dass es sich zunehmend etabliert im Markt, weil man eben sagt, ich muss Daten sammeln können, ich muss sie prozessieren können und ich muss sie aktivieren können in einem System. Ich habe aber aktuell ganz viele verschiedene Datenquellen im Unternehmen. Und irgendwo muss ich das ja sammeln.
Okay, alles klar. Gut, und Use Cases muss man natürlich auch für das Thema haben. Ja, das ist, bevor man irgendwie blind einsteigt und erstmal Technologie einkauft. Ja. Rainer, mega spannendes Gespräch. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam dann zum Schluss kommen. Du bist ja auch jetzt sehr stark eingebunden heute und verplant. Lass uns mal vielleicht nochmal über Bücherempfehlungen sprechen. Du hast schon zwei genannt. Was würdest du sonst noch unseren Zuhörern an die Hand geben? Was sollen sie zuhören? Was sollen sie sich angucken, bevor sie in das Thema Behavioral Science einsteigen und das operativ einsetzen?
Gut, du hast ja schon Thinking Fast and Slow genannt und Nudge gibt es ja auch. Das sind so die Klassiker, die habe ich gar nicht aufgeführt. Ich habe nochmal Innovationsbücher aufgeführt, weil ich die wirklich super geschrieben finde und sehr erhellend finde. Und die zwei Klassiker, finde ich, sollte man unbedingt gelesen haben von Clayton Christensen. The Innovator's Dilemma und The Innovator's Solution, um nochmal wirklich diesen Blick drauf zu bekommen, hat der Markt eigentlich eine Chance? Was heißt denn disruptiv? Ja, viele verwenden diesen Begriff inflationär. Da kann man extrem viel rauslesen. Und ich finde es einfach brutal erhellend, die zwei Bücher. Und ein anderes Buch, was mich auch sehr geprägt hat, muss ich sagen, ist The Lean Startup von Eric Ries. Ist auch relativ klein und schnell zu lesen. Mhm. Aber die grundlegenden Botschaften da drin, die haben sich nicht überholt, meines Erachtens. Ja. Auch wenn mittlerweile jeder den Begriff MVP kennt, wird er trotzdem auch sehr inflationär eingesetzt. Ich finde, man sollte sich nochmal durchlesen, um zu sehen, was ist denn das wirklich, das Minimal Viable Product und nicht das Maximum Viable Product, wie es manchmal in den Firmen eingesetzt wird. Also das kann ich sehr empfehlen.
Ja, genau. The Lean Startup habe ich auch tatsächlich vor ein paar Jahren gelesen und also es geht sehr stark um Fail and Trial, beziehungsweise performance-basiertes Denken und einfach mal ausprobieren, KPIs testen und Co. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch für diejenigen, die auch, ja, sagen wir so, handlungsorientiert sind und hands-on arbeiten wollen, genau. Anstatt sich viel zu viel Strategien auszudenken.
Ja. Absolut. Challenge
Time. Jetzt noch die letzte Frage, und zwar kommt jetzt unsere Challenge Time. Wen würdest du nominieren, den ich unbedingt als digitalen Superhelden-Experten hier einladen soll?
Ja, also ich weiß nicht, ob du den kennst, den Gründer von Disruptive, Rupert Bodmeier, wäre mein Vorschlag. Und zwar deswegen, weil ich habe von ihm schon Vorträge gesehen, die ich mega genial fand. Das ist jemand, der digitale Innovation ganz toll orchestrieren kann, systematisiert einem beibringen kann. Wir hatten auch mal eine Schulung bei uns in der Firma von ihm. Fand ich super spannend. Einfach seine Art, die Art zu denken und die Einfachheit, mit der er komplexe Botschaften auch rüberbringen kann, hat mich total beeindruckt. Also das ist richtig, richtig gut.
Super, Rainer. Es war eine sehr spannende Diskussion. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich glaube, Behavioral Science ist etwas, was uns Menschen noch hunderte Jahren bewegen wird, weil das Thema ist nie überholt aus meiner Sicht. Und umso besser, dass wir darüber heute gesprochen haben. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung und hat richtig Spaß gemacht, Lena. Bis bald.
Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort.